Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am ersten Advent. Wir wurden eben schon ein bisschen eingestimmt. Es dauert nicht mehr lange und wir feiern Weihnachten. Schön, dass ihr da seid. Ich bitte euch aufzustehen für ein erstes Gebet. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, unsere Hoffnung. Dafür danken wir dir. Darüber freuen wir uns. Aber bei uns bleibt es dunkel, wenn du nicht in unser Leben trittst. Es bleibt dunkel bei uns, wenn wir uns gegen dich und dein Licht sperren. Vergib uns all die Momente unseres Lebens, wo dein Licht draußen bleiben musste. Nimm du unseren Zweifel und unser Versagen. Wir stellen all die Dunkelheiten unseres Lebens in dein Licht. Verändere uns durch dein Licht. Komm in uns, in unsere Wohnzimmer und Arbeitsräume, in unsere Herzen und Familien, in die Ehen und Verwandtschaften. Mach es hell und lass uns Lichtträger sein, die dein Licht, deinen Frieden und Hoffnung weitergeben. Unsere Welt hat deinen Frieden und dein Licht und Hoffnung so sehr nötig. Amen. Ja, heute geht es auch um das Thema Hoffnung macht Mut. Ich lese aus Lukas 21 die Verse 25 bis 33. Zu dieser Zeit werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen Unheil verkünden. Die Menschen fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Ungewissheit und Angst treiben sie zur Verzweiflung. Sogar die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Doch dann werden alle Völker sehen, wie der Menschensohn in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Deshalb, wenn sich dies alles ereignet, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Befreiung steht vor der Tür. Dann erzählte Jesus ein Gleichnis. Seht euch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. So könnt ihr sicher sein, dass Gottes neue Welt nahe ist, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Ja, ich sage euch, dieses Volk wird nicht untergehen, bevor das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer. Wir haben eben gesungen und fröhlich in der Hoffnung sein. Und bei dem Thema Hoffnung macht Mut musste ich an meine Oma denken. Meine Oma wollte auf ihrem Grabstein haben, und das war auch so, Jesus, meine Hoffnung. Und daran hat sie festgehalten, ihr Leben lang. Und sie hat Schweres durchgemacht, schon als junge Frau, den Mann im Krieg verloren, das jüngste Kind gerade geboren. Nee, das Älteste? Jüngste, genau. Ja, Jüngste. Danke, Jörg. Jetzt war ich etwas irritiert. Ja, und ich habe sie immer erlebt als mutige und fröhliche Frau. Und sie wollte das so, und ich musste so daran denken, weil das hat auch was mit mir gemacht. Ich lese Gedanken von Jürgen Werth. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg Gottes zu den Menschen, der Weg der Menschen zu Gott. Ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit über die Geschichte, die Weltgeschichte und eure Lebensgeschichte. Ich bin die Wahrheit über den Menschen, über die Welt und die Wahrheit über Gott. Ich bin die Wahrheit über den Anfang, denn da war ich dabei. Ich bin die Wahrheit über das Ende, denn da werde ich auch dabei sein. Ich bin die Wahrheit, die euch frei macht für das Leben, für das wirkliche Leben, das überfließende Leben, das ewige Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bringe die Welt zum Blühen, zum Grünen. Ich bringe Frucht. Alles, was die Welt tun muss, ist an mir bleiben, sich an mich klammern. Alles, was du tun musst, ist an mir bleiben, dich an mich klammern. Ich bin der wahre Weinstock. Ich gebe Lebenssaft und Glaubenssaft. Ich pumpe Hoffnung in eure hoffnungslose Herzen, Liebe in eure lieblosen Worte, himmlische Leichtigkeit in eure erdenschweren Gedanken. Haltet an mir fest, weil ich euch festhalte. Lasst mich nicht los, weil ich euch nicht loslasse. Gebt mir eure Herzen und eure Hände. Gemeinsam verändern wir die Welt. Ich bin das Brot des Lebens. In Bethlehem bin ich geboren. In Bethlehem, dem Haus des Brotes, wie das auf Deutsch heißt, weil es hier viele Getreidefelder gab und Bäckereien, in denen die Nomaden aus der nahen Wüste ihr tägliches Brot kauften. Ich, der Mann aus dem Haus des Brotes, bin das Brot des Lebens. Aber ich bin mehr als das tägliche Brot. Ich bin das ewige Brot. Ich stille euren Hunger nach Leben, nach Liebe, nach Würde, nach Sinn. Ich stille euren Hunger nach dem Himmel, nach der Ewigkeit, nach Gott. Ich mache euch satt. Nehmt mich zu euch immer wieder beim Abendmahl. Nehmt mich in euch auf bei jeder noch so kleinen Begegnung mit meinem Wort. Ich bin das Licht der Welt. Ohne Licht gibt es kein Leben. Alles verkümmert, alles verwelkt, alles vergeht. Ich scheine in die Welt mit der Liebe des Vaters. Ich scheine in die finstersten Winkel der Erde, in Gefängniszellen und Folterkammern, in Flüchtlingscamps und Vernichtungslager. Ich scheine, auch wenn Menschen die Fensterläden noch so fest verschließen. Ich scheine in die finstersten Winkel eurer Seele, in eure Ängste und Sorgen und Sünden. Ich scheine, auch wenn ihr euch in noch so dunkle Winkel verkriecht. Macht die Fenster der Welt weit auf und die Fenster eurer Seele, damit es hell wird und lebendig und hoffnungsvoll, damit die Welt aufblüht und euer Leben.
Ich bin schon froh, heute Morgen hier zu sein und reden zu können, und ich hoffe, es wird nicht so schlimm mit dem Husten. Aber die Woche war wirklich heftig bei mir, und ich habe so manches erlebt, wo man plötzlich merkt, wir haben nichts in der Hand. Wir können planen so viel, wie wir wollen. Wenn uns die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung macht, geht nichts mehr. Gut, dass es nur eine Erkältung ist oder eine Grippe oder was auch immer es gewesen sein mag, aber es ist weitgehend rum und die Stimme ist auch halbwegs wieder da. Das mit dem Wegsein und wieder Dasein ist der Hintergrund der Geschichte, um die es heute geht, die hinter dem Text steht, zu dem ich einiges sagen möchte. Das Volk Israel, so macht es der Prophet Jesaja deutlich, hat sich von Gott abgewandt, sie sind eigene Wege gegangen, und damit dieses Volk nicht ganz den Bezug zu ihrem Gott verliert, sorgt Gott dafür, dass sie in die babylonische Gefangenschaft kommen, und er kündigt ihnen das an. Er kündigt ihnen an, das wird eine harte Zeit für euch. Ihr werdet lange weg sein. Ihr werdet so lange weg sein, dass niemand, der dort weggeführt wird, wieder zurückkommen wird. Aber eure Nachkommen werden zurückkommen. Und wenn sie zurückkommen, werden sie erleben, wie das, was aus ihrem Leben wird, einiges neu macht. Sie werden begeistert sein, wenn sie kommen, und sie werden erleben, dass ich, ihr Gott, mit ihnen bin. Es wird alles gut. Und dazu lese ich jetzt aus Jesaja 35 die Verse 1 bis 10. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ilr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten, nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden, nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Soweit dieser Text aus dem Propheten Jesaja. Es geht hier um eine Zusage. Eine Zusage, die Gott seinem Volk macht, es wird alles gut. Wenn ihr diese Aussage hört, es wird alles gut, ist es ganz unterschiedlich, wie wir auf diese Zusage reagieren. Wenn eine Mutter ihrem kleinen Kind sagt, es wird alles gut, glaubt dieses Kind. Und es rechnet damit, es wird wieder alles gut und das Schlimmste ist rum. Wenn heute ein Arzt einem Patienten sagt, es wird alles gut, ist da schon noch ein kleines Fragezeichen mit da drin. Und man fragt sich, wird das wirklich so sein? Wenn heute ein Politiker sagt, es wird alles gut, glaubt ihm keiner mehr. Wir erleben eine Zeit, in der diese Aussagen, in der eigentlich einfache, klare Aussagen mit einem klaren Inhalt uns nur noch zum Lachen bringen, je nachdem, wer sie spricht. Und das macht es uns schwer, heute auch mit der Bibel umzugehen. Denn auch da hat man angefangen, schon vor über 200 Jahren, zu sagen, das, was da drin steht, das ist alles so durcheinander, damit kann man nichts anfangen. Dann hat man angefangen zu überlegen, das ist nicht von dem, das ist nicht von dem, das sollten wir besser ganz weglassen und so weiter und so weiter. Und wie ist es übrig geblieben, wenn Gott uns sagt, es wird alles gut? Wie ist das in unserem Leben heute? Darum geht es mir. Mir geht es nicht nur um die Geschichte, die brauche ich nur, um daran einiges deutlich zu machen. Mir geht es darum, wie geht es uns mit dieser Aussage, es wird alles gut? Macht diese Hoffnung uns wirklich Mut? Verändert sie unser Denken? Schenkt sie uns neue Hoffnung, neue Kraft? Ihr wisst, wie das ist, wenn man krank war und dann plötzlich an diesen Punkt kommt, dass man merkt, jetzt kommt die Kraft wieder. Noch nicht so ganz, aber doch schon so ein bisschen. Und ich spüre, jetzt geht's aufwärts. Das macht Mut. Eine kleine Sache, obwohl noch längst nicht alles gut ist. So wie bei mir, obwohl der Husten noch lange nicht aufgehört hat. Und ich immer wieder versuche, den halbwegs runterzukriegen, damit es nicht allzu schlimm wird und vor allen Dingen, wenn Menschen dabei sind, ich die nicht allzu sehr irritiere. Es geht um eine Zusage Gottes, es wird alles gut. Aber bevor ich zu dieser Zusage komme, macht Gott in diesem Text deutlich, welche Aufgaben dieses Volk tun soll, was sie tun sollen, um sich selber darauf vorzubereiten, damit alles gut wird. Und auch das sind eigentlich ganz normale Sachen. Das Erste, pack es an, steh auf und fang an. Wenn ich merke, es geht mir gut und ich stehe wieder auf und ich fange an, wieder etwas zu tun, wirkt sich das wieder neu aus. Denn ich merke tatsächlich, dadurch, dass ich wieder dran gehe, nimmt die Kraft zu. Wenn ich auf dem Sofa oder im Bett liege und mich frage, wie soll das weitergehen, sieht das ganz anders aus. Und auch dazu ruft Gott sein Volk auf und sagt, reißt euch zusammen. Ich drücke das jetzt mal mit unseren heutigen Worten aus. Reißt euch zusammen. Ich weiß, dass es euch nicht gut geht. Ich weiß, dass ihr die Hoffnung verloren habt. Ich weiß, dass ihr überhaupt keinen Mut mehr habt. Ich weiß, dass ihr nur noch Angst habt vor dem, was auf euch zukommt. Aber denkt dran, ich bin derjenige, der euch gesagt hat, es wird alles gut. Und dann wird dabei etwas deutlich bei dieser Aussage, das, was man auch so übersetzen könnte, gemeinsam werden wir es schaffen oder gemeinsam sind wir stark. Hier steht nicht, du Einzelner, der du da bist, jetzt kümmere dich gefälligst wieder darum, dass du klarkommst. Nein, sondern mach das gemeinsam. Denn jeder von uns kennt die Situation, dass einem selber der Mut schon mal verloren geht und man gar nicht das schafft. Und wenn dann jemand kommt und sagt, komm, ich hab's doch auch geschafft. Komm, komm mit. Ich nehme dich an den Arm, ich ziehe dich unter Umständen auch eine Zeit lang mit, bis du wieder alleine laufen kannst. Dann merkt man auf einmal, wie gut es ist, dass man nicht alleine ist. Dass es Leute gibt, die mitgehen. Dass es Leute gibt, die Erfahrung gemacht haben und gesagt haben, ich habe es doch auch erlebt, es geht wieder. Alles so ganz normale Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, dieses gemeinsam sind wir stark, ist so eine Übersetzung eines kenianischen oder Kiswahili-Wortes, was für die Kenianer eine ungeheuer große Bedeutung hat. Es stammt aus der Zeit, als der Staat Kenia gegründet wurde nach der englischen Besatzung. Und man hat mit diesem einen Wort, Harambe, den Leuten Mut gegeben und ihnen gesagt, wenn wir zusammenhalten, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen, dann werden wir es schaffen. Da ging es nur um die politische Macht, die sich dann im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt hat, dass diejenigen, die gesagt haben, wo es lang geht, dann plötzlich eins auf die Mütze kriegen sollten, weil die anderen auch mal sagen wollten, was dann erst recht daneben ging. Aber egal, das sind Menschen. Aber für uns heißt es, Gott ist derjenige, der uns sagt, es wird alles gut. Komm mit. Mach wieder mit. Denk dran, das, was kommt, ist angekündigt. Es sind Sachen schon passiert. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte für uns. Denn Gott ist mit dabei. Wir sind es nicht alleine, die die Welt verändern. Wir sind es nicht alleine, die das, was wir verbockt haben, wieder in Ordnung kriegen. Das schaffen wir gar nicht. Sondern Gott ist der, der hinter all dem steht. Und wenn ich mich jetzt so in die Rolle des Volkes und in die Situation des Volkes damals versetze, die dann zurückgekommen sind aus der babylonischen Gefangenschaft, die diese Worte vorher von dem Jesaja mitgekriegt haben und die sich jetzt gefreut haben, jetzt wird alles ganz prima. Und dann haben sie sich gefreut wie die Schneekönige, als sie endlich wieder auf ihre Stadt zumarschiert sind. Und es war alles kaputt. Es war nichts mehr da. Die Stadt Jerusalem lag komplett in Trümmern. Alles drumherum war platt. Ausländer lebten dort, die gemacht haben, was sie wollten. Nichts Reines, nichts Heiliges, nichts Koscheres aus jüdischer Sicht war mehr da. Und man musste anfangen. Und man hat angefangen, den Altar zu errichten und Gott ein Opfer zu bringen. Und dann ging es weiter, dass man den Tempel gebaut hat. und in diesem Tempel Gott gelobt hat. Und man hat auf der einen Seite voller Jubel, voller Begeisterung das erlebt, dass dieser Tempel wieder da war. Und die, die noch aus den Erzählungen wussten, wie der alte Tempel ausgesehen hatte, haben geweint, weil der neue viel kleiner war. Er war nicht mehr so prachtvoll. Es war nicht mehr das, was damals Salomo gebaut hatte, sondern es war ein kleiner Nachbau. Es war nicht das, alles ist gut. Und dann hat man lange Zeit nichts mehr gemacht und später dann die Stadtmauer wieder aufgebaut und vieles versucht, wieder auf die Reihe zu kriegen. Und die Feinde kamen wieder herbei. Nichts war damit, dass jetzt alles gut ist. 450 Jahre später oder 500 Jahre später kommt dann jemand her und sagt, nachdem man ihn fragt, bist du der, auf den wir warten? Seht euch doch um. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzigen werden rein und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und er bezieht sich auf diese Aussagen, die wir hier bei Jesaja und auch an anderen Stellen haben und macht deutlich, ihr seht doch, es passiert was. Und die Leute haben angefangen zu glauben, einige zumindest. Eine Zeit lang liefen ganz, ganz viele Menschen hinter Jesus her. Und als sie merkten, aber so ganz ist das noch nicht das, was wir eigentlich wollten. Wir haben immer noch die Römer am Hals. Und die ärgern uns gewaltig. Es gab innenpolitische Probleme. Und man wusste nicht, wie man damit umgehen soll. Und das führte dazu, dass man diesen Jesus gekreuzigt hat. Mit den Römern zusammen. Ich bin mit dabei, sagt unser Gott. Und wenn man dann nochmal fast 2000 Jahre weiter sieht und mitbekommt, wie in dieser Wüste dieses Landes plötzlich tatsächlich es wieder grün wird. Wie ein kleines Volk aus vielen Ländern zusammengekommen in der Lage ist, sich selbst komplett zu versorgen mit Nahrungsmitteln. Wie sie es schaffen, Wasser herbeizukriegen, zum Teil durch Meerentsalzung und viele, viele andere Sachen, aber auch indem sie über den normalen menschlichen Bereich hinaus vielleicht überzogen haben. Egal. Aber sie haben die Wüste grün gekriegt. Der nächste Bereich ist erfüllt, aber es ist noch immer nicht alles. Noch ist kein Frieden da, ganz im Gegenteil, und man sorgt selber dafür, dass es nicht zum Frieden kommt. Es ist nicht das, was Gott hier angekündigt hat. Noch nicht, dass man sagen kann, Freude und Wonne bleiben bei ihnen, Sorgen und Seufzen sind für immer dabei. Kann man sich nicht auf das Wort Gottes verlassen? Wie ist das mit diesem Gott ist mit dabei? Das Erste, was mir bei dieser Aussage ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man an diesem Text sieht, dass Gott einen Plan hat. Einen Plan, der aber nicht mit unseren normalen menschlichen Denkweisen übereinstimmt und trotzdem nur im Nachhinein als das zu erkennen ist, was er angekündigt hat. Aber stellt euch mal vor, er hätte dem Volk Israel zu der Zeit von Jesaja gesagt, wenn ihr wiederkommt, werdet ihr euch freuen und ihr werdet mit viel Mühe und Arbeit, mit Kriegen und allem Möglichen wieder in der Lage sein, euer Land für eine bestimmte Zeit in Besitz zu nehmen. Und danach werdet ihr komplett vertrieben für die nächsten 2000 Jahre. Stellt euch mal vor, ihr würdet so etwas hören. Sehr ermutigend, oder? Ich glaube, Gott kennt uns Menschen besser, als wir uns selber kennen. Und wir tun uns zwar manchmal schwer damit zu sagen, ja, wie kann das sein, dass er so viel ankündigt, was über einen langen, langen Zeitraum hinaus sich Schritt für Schritt erfüllt. Da kann ich entweder sagen, ich habe aber nicht alles erlebt. Oder ich kann sagen, danke dafür, dass ich in einer Zeit lebe, wo fast alles erfüllt ist. Und wo ich erleben darf, wie dieser Plan Schritt für Schritt in Erfüllung gegangen ist. Wie all das zusammengekommen ist, was zusammenkommen sollte. Noch ist manches im Argen. Und noch passieren Sachen, die überhaupt nicht richtig oder gut sind. Aber er ist derjenige, der angefangen hat, dafür zu sorgen, dass sich alles ändern kann. Das eigentliche Problem im Volk Israel war, dass ihre Herzen nicht bei ihrem Gott waren, sondern ihre Herzen waren bei dem, was ihnen wichtig war. Dass sie genug Geld hatten, dass ihre Ernten gut waren, dass sie, die Einzelnen, die das konnten, gut dastanden, wie das mit den anderen war, hat sie nicht interessiert. Und immer wieder müssen die Propheten da reinreden und sagen, Leute, wenn ihr mit diesem Gott zusammenleben wollt, dann müsst ihr auch die anderen sehen. Ihr müsst kapieren, zum einen, ihr gehört zusammen, zum anderen, ihr müsst kapieren, dass die, die nicht dazugehören oder noch nicht dazugehören, dass die integriert werden, dass man sich um sie kümmert, dass man ihnen hilft, dass man ihnen weiterhilft auf ihrem Wege und sie unterstützt, solange das nötig ist. Ihr müsst das verstehen. Das gehört mit dazu. Und wir Menschen gehen gerne unsere eigenen Wege und sagen, weil das alles nicht so passiert ist, wie wir uns das vorgestellt haben, deswegen wird das Ganze auch nicht gut sein. Anstatt zu sehen, Gott hat Schritt für Schritt erfüllt und er ist dabei, auch den Rest zu tun. Und wir gehen auf diese Zeit zu, wo es dann irgendwann so sein wird, dass Jesus sein Reich in Israel errichten wird. Es wird uns, ich sage das mal so aus meiner Sicht, für wie ich das Neue Testament verstehe, nicht betreffen, aber es kommt. Und es wird Veränderungen auf dieser ganzen Erde geben. Es wird nicht am Ende so sein, dass die Menschen die Erde vernichtet haben, sondern es wird alles wieder funktionieren. Wie das gehen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Wie das Ganze laufen wird mit diesem Weg, auf dem nur die gehen können, die ihrem Gott wirklich vertrauen und die anderen, die auch da sind zu dieser Zeit, gar nicht darauf gehen können. Wie das sein wird, wenn überall im ganzen Land Wasserquellen sprudeln werden. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit dem Toten Meer und mit all diesen Sachen, denn Schilf und Riedgras am Toten Meer gibt es nicht. Dafür ist es viel zu vergiftet und versalzen. Funktioniert nicht. Da muss sich viel ändern. Wie, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber wenn ich sehe, wie Gott all die anderen Sachen geschafft hat, wird er auch das in Ordnung bringen. Und dafür sorgen, dass es eine Möglichkeit für sein Volk gibt, dann mit ihm auf dieser Erde leben zu können. Zwar auch nur für eine begrenzte Zeit, aber Gott wird Schritt für Schritt alles erfüllen. Und wenn ich das jetzt auf mich übertrage und mir überlege und mir klar mache, egal was ich in meinem Leben erlebe, wie viel von den Verheißungen, die Gott gegeben hat, in meinem Leben sich erfüllen oder auch nicht erfüllen werden. Eines weiß ich, Gott ist immer mit dabei. Und er hat das Ganze im Ziel. Er bereitet uns vor auf das, was kommt. Und er sagt zu uns heute, genauso wie zu dem Volk damals, jetzt lasst euch nicht hängen. Kapiert es doch. Es ist wichtig, dass wir Hoffnung haben. Es ist wichtig, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir das, was wir tun können, tun. Und wenn das im Moment nur bedeutet, dass die steif gewordenen Gelenke wieder bewegt werden, dass man langsam wieder mobilisiert wird, bis man irgendwann vielleicht auch aus dem Bett wieder aufstehen kann. Und so Schritt für Schritt weitergeht, bis man wieder laufen kann und bis alles sich wieder neu, auch Schritt für Schritt so weit erfüllt, wie das nötig ist. Ich glaube nicht, dass unser Körper auf dieser Erde irgendwann wieder komplett hergestellt wird. Das stimmt mit den Erfahrungen, mit all dem nicht überein. Aber wir werden es bei Gott erleben. Dann wird nichts mehr begrenzt, nichts mehr kaputt, nichts mehr schmerzhaft, nichts mehr mit Problemen behaftet sein. Keine Angst, kein Geschrei, keine Not, all das wird es dann nicht mehr geben. Und Gott selbst wird alle Tränen von den Augen abwischen, die bei ihm sein werden. Er macht alles gut. Und das gibt mir heute den Mut zu sagen, und dann werde ich heute das tun, was ich heute kann. Nicht daran verzweifeln, was ich nicht schaffe. Nicht an dem verzweifeln, was alles von anderen kaputt gemacht worden ist oder vielleicht sogar auch von mir, sondern heute das tun, was ich heute kann, weil ich weiß, ich bin mit meinem Gott unterwegs und er mit mir. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns kennst und siehst, dass du weißt, was in unserem Leben wichtig ist und dran ist. Herr, und du machst uns deutlich in deinem Wort, so wie du mit deinem Volk trotz aller Verwirrungen und trotz aller falschen Wege, die sie immer wieder gegangen sind, stehst du trotzdem zu ihnen. Auch wenn du das, was sie tun, nicht gutheißt. Aber du hast dich für sie entschieden. Und das macht mir Mut, weil du dich auch für uns entschieden hast, zu sagen, wie ich gehe weiter. Auch wenn nicht alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Wenn noch nicht alles so gut ist, wie ich es gerne hätte. Danke dafür, Herr, dass du da bist. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde bist du mit dabei. Und ich muss keinen Schritt alleine gehen. Danke dafür von ganzem Herzen. Und du hast uns das deutlich gemacht, indem du deine Liebe darin bewiesen hast, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn, auf dieser Erde hast sterben lassen, damit du alles in Ordnung bringen kannst, auch in unserem Herzen, uns verändern kannst, uns neu machen kannst. Und danke dafür, dass wir das jetzt auch gleich miteinander feiern können und uns darüber freuen können, was du für uns getan hast. Danke dafür. Wir loben und preisen dich und deinen heiligen Namen. Amen. Amen.